Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Streit über Kinderlärm hat zuletzt immer wieder deutsche Gerichte beschäftigt. Damit soll nun Schluss sein. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Klagen erschwert werden. Das Kabinett beschloss eine Gesetzesänderung, nach der Lachen, Toben und Kindergebrüll künftig anders gewertet werden als andere Lärmquellen. Die Neuregelung gilt auch für bestehende Kindertageseinrichtungen und Spielplätze.
Für die Kita Milchzahn in Berlin kommt die Neuregelung zu spät. Sie ist wegen der Klage eines Nachbarn schon einmal umgezogen. Schon seit Jahren häufen sich die Anwohnerklagen gegen Kinderlärm, nicht nur in Berlin. Nun will die Bundesregierung den Gang vor Gericht erschweren. Die Kita-Leiterin findet das sehr gut, aber auch sehr spät.
Vor zwei Jahren mussten wir umziehen aufgrund einer Lärmschutzklage. Und wir haben da sehr viel Kraft und Zeit und Geld investieren müssen. Und dass es so lange dauert, bis es so weit kommt, dass also jetzt auf Bundesebene ein Gesetz verabschiedet wird, das finden wir schon sehr lang.
Für Lärmschutz und damit auch für Kinderlärm ist im Kabinett der Umweltminister zuständig. Nicht nur er, die gesamte Bundesregierung will ein Signal für eine kinderfreundliche Gesellschaft setzen. Deshalb soll künftig auch nicht mehr gegen den Bau von Kitas in Wohngebieten geklagt werden können.
Wer Kinder will, der muss auch das Spielen von Kindern, das Lärmen von Kindern, eben das Kindsein respektieren. Ja, wir wollen es sogar und wir wollen es nicht an den Rändern unserer Städte. Wir wollen es in der Mitte des Lebens haben.
Kritische Stimmen, wie zuletzt aus der Seniorenunion, waren heute nicht mehr zu hören. Stattdessen parteiübergreifendes Lob von allen Seiten. Auch der Städte- und Gemeindebund begrüßt den Kabinettsbeschluss.
Er gibt uns Rechtssicherheit, er erschwert die Klagen, aber er wird die Klagen nicht ganz ausschließen. Wir müssen zusätzlich werben für Verständnis, auch bei Senioren. Kinderlärm ist Zukunftsmusik, das muss jeder begreifen.
Kinderfreundlichkeit lässt sich eben nicht per Gesetz verordnen. Die Regierung plädiert für nachbarschaftliche Lösungen. Genau das hatte bei der Kita Milchzahn nicht funktioniert.
Die Deutsche Bundesbank bekommt eine neue Führungsspitze. Präsident wird Jens Weidmann, der bisherige Wirtschaftsberater von Bundeskanzlerin Merkel. Mit Sabine Lautenschläger zieht erstmals eine Frau in den Vorstand der Bundesbank ein. Sie war bislang bei der Bankenaufsicht BaFin tätig. Weidmann tritt im Mai die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Weber an.
Vom bescheidenen Auftreten sollte man sich nicht täuschen lassen. Jens Weidmann hat als Wirtschaftsberater der Kanzlerin die Turbulenzen von Eurokrise und Bankenrettung aus nächster Nähe miterlebt. Das Vertrauen Angela Merkels genießt Weidmann ebenso wie das seines früheren Professors für Wirtschaftstheorie. Axel Weber, der scheidende Bundesbankchef, schätzt Weidmann ebenso wie die Bundeskanzlerin.
Jeder, der Jens Weidmann kennt, weiß, dass er über höchste Sachkompetenz verfügt, dass er einen brillanten Intellekt hat, dass er ein unabhängiger Kopf ist.
Die FDP sieht in Weidmann einen Verfechter deutscher Stabilitätsinteressen.
Die Geldwertstabilität ist bei der Bundesbank in besten Händen. Und deshalb ist auch diese Personalentscheidung von großer Bedeutung. Sie stärkt die Bundesbank insgesamt.
Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung hat Weidmann mitgeprägt. Auch deshalb kritisiert die Linkspartei die Personalentscheidung.
Ein direkter Wechsel aus dem Dunstkreis der Bundeskanzlerin an die Spitze der Bundesbank widerspricht der Unabhängigkeit der Bundesbank. Ich habe den Eindruck, dass Herr Weidmann als ihr verlängerter Arm dort wirken soll. Und das ist nicht hinnehmbar.
Auch den eigenen Koalitionspartner musste die Bundeskanzlerin erst überzeugen, dass einer ihrer engsten Mitarbeiter zum obersten deutschen Währungshüter aufsteigen soll. Die Schadensbegrenzung nach dem vorzeitigen Rücktritt von Axel Weber hat einen Schönheitsfehler. Die Ambitionen auf das Amt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank muss Deutschland erst einmal zurückstellen.
Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg ist wegen seiner Doktorarbeit in die Kritik geraten. Mehrere Medien dokumentieren Passagen, die wörtlich mit Formulierungen anderer Autoren übereinstimmen, aber nicht als Zitate gekennzeichnet sind. Den Anfang seiner Dissertation soll Guttenberg aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgeschrieben haben. Guttenberg weist den Plagiatsvorwurf als so wörtlich abstrus zurück. Ein Bremer Juraprofessor hatte den Fall ans Licht gebracht.
Vor die Kamera wollte er heute nicht. Andreas Fischer-Lescano, Rechtsprofessor in Bremen, aber er zeigt uns sein Exemplar der Doktorarbeit Karl Theodor zu Guttenbergs. 23 Textstellen hat Fischer-Lescano markiert, wo Guttenberg abgeschrieben habe, ohne Quellen zu nennen. Guttenberg reagiert schriftlich. Der Vorwurf, meine Doktorarbeit sei ein Plagiat, ist abstrus. Ich bin gerne bereit zu prüfen, ob bei über 1200 Fußnoten und 475 Seiten vereinzelt Fußnoten nicht oder nicht korrekt gesetzt sein sollten und würde dies bei einer Neuauflage berücksichtigen. Einer Überprüfung der Vorwürfe durch die Universität Bayreuth sehe er gelassen entgegen, versichert Gutenberg und bekommt politischen Flankenschutz.
Die Bundeskanzlerin hat davon, wie der Rest der Republik, auch gerade erst erfahren, interessiert sich dafür und glaubt, dass es beim Ombudsmann der Universität Bayreuth in genau den richtigen Händen ist.
Erscheinen wird die Gutenberg-Rezension in der kritischen Justiz. Den Vorwurf einer politischen Kampagne weisen die Herausgeber zurück.
Es handelt sich nicht um eine Kampagne der Opposition, sondern um einen Routinevorgang der Wissenschaft. Ein Rezensent wollte die Dissertation besprechen. Beim Lesen fallen ihm Auffälligkeiten auf und daraufhin schickt er den Text durch eine Suchmaschine und das Ergebnis liegt vor.
Am Nachmittag meldet die FAZ, Gutenberg habe auch die Einleitung seiner Arbeit abgekupfert. Für die Opposition eine Steilvorlage, die sie gern nutzt.
Die Arbeit macht klar den Eindruck, dass hier systematisch abgeschrieben wurde und ist daher aus meiner Sicht so nicht zu halten. Also so dürfte der Doktortitel nicht zu halten sein.
Darüber allerdings hätte die Universität Bayreuth zu entscheiden. Sie fordert erstmal eine schriftliche Stellungnahme Gutenbergs.
Ungarn und die EU-Kommission haben ihren Streit über das neue ungarische Mediengesetz beigelegt. Die Opposition des Landes und einige Fraktionen des EU-Parlaments bleiben aber skeptisch. Sie kritisieren, dass der ungarische Medienrat mit Regierungsgetreuen besetzt bleibt. EU-Medienkommissarin Kroes zeigte sich dagegen zufrieden. Ungarn habe Änderungen zugesagt, so dass das Gesetz nicht mehr gegen EU-Richtlinien und die Grundrechtecharta verstoßen werde.
Wochenlang stand sie wegen ihres Mediengesetzes am Pranger die Regierung in Budapest. Von Abschaffung der Pressefreiheit war die Rede. Jetzt hat Ungarn nachgegeben, zumindest in einigen Punkten. Die EU-Kommission zufrieden. Wir freuen uns, dass Ungarn das Gesetz ändern will, damit es EU-Recht entspricht, inklusive der Charta der Grundrechte. Konkret sehen die Änderungen so aus: Blogs oder Online-Medien werden nun nicht mehr verpflichtet, ausgewogen zu berichten. Die Zulassung von neuen Medien wird wieder vereinfacht. Beleidigungen dürfen künftig nicht pauschal geahndet werden. Und ausländische Medien unterliegen, anders als zunächst geplant, nicht den Auflagen des ungarischen Mediengesetzes. Doch der zentrale Punkt wird nicht geändert. Ein mit Regierungsvertretern besetzter Medienrat darf auch künftig kontrollieren, ob Ungarns Zeitungen, Radio und Fernsehen ausgewogen berichten. Und er darf festlegen, was ausgewogen ist. Kritik heute daran im Europaparlament. Es gibt da noch viel zu ändern. Etwa, dass gewaltige Macht in den Händen von politisch benannten Kontrolleuren liegt oder dass deren Entscheidungen nicht gerichtlich geprüft werden können.
Und es gibt nach wie vor keinen Quellenschutz. Also das handelt sich nicht wirklich um ein demokratisches Mediengesetz.
Ungarn ändert sein Mediengesetz. Formal ist die Sache damit erledigt. Dass sich die EU damit zufrieden gibt, führen viele in Brüssel auch darauf zurück, dass fast ganz Europa derzeit von der gleichen Parteienfamilie regiert wird. Ob Merkel, Sarkozy oder Barroso, sie alle zählen zur Europäischen Volkspartei. Genau wie Ungarns Premier Viktor Orbán.
Eine neue EU-Richtlinie soll dubiosen Medikamentenhändlern das Handwerk legen. Mit der Neuregelung will das Europaparlament Medikamente fälschungssicherer machen, etwa durch Packungscodes, die genaue Auskunft über die Herkunft geben. In Europa werden seit Jahren immer mehr gefälschte Medikamente verkauft, vor allem im Internet.
Die größte Gefahr lauert im Internet. Wer dort bei unseriösen Anbietern Medikamente bestellt, bekommt zu 50% eine Fälschung. Millionen falscher Pillen beschlagnahmt der europäische Zoll jedes Jahr, Tendenz steigend. Die neue EU-Richtlinie soll das kriminelle Geschäft erschweren. Sie schreibt eine Kennzeichnung und zentrale Registrierung für jedes legal hergestellte Medikament vor.
Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten soll die Rückverfolgbarkeit vom Hersteller bis zum Apotheker, der es dem Patienten in die Hand gibt, sichergestellt werden durch ein Merkmal, meinetwegen ein Code, der auf dem Präparat ist und der von allen in der Kette gescannt wird und zum Schluss vom Apotheker aus einer Datenbank ausgetragen wird.
Wenn sich also eine Fälschung in die Lieferkette eingeschlichen haben sollte, fällt das dann spätestens beim Verkauf auf. Das System soll auch im Internet funktionieren, über zertifizierte Versandapotheken mit einem speziellen EU-Siegel. Für die Europaabgeordneten, die fast einstimmig die neue Richtlinie verabschiedeten, ein großer Fortschritt.
Wir werden den Fälschern das Handwerk sehr viel schwerer machen. Es ist keine 100%, aber ich denke 99,9% Sicherheit können wir damit herstellen.
Bis die Richtlinie EU-weit umgesetzt ist, werden allerdings noch bis zu 5 Jahren vergehen.
Im Streit über die Hartz-IV-Reform gibt es einen neuen Kompromissvorschlag. Nach dem gestrigen Gespräch der Regierungschefs von Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Bayern, Beck, Böhmer und Seehofer, steht zur Diskussion, den Regelsatz um 8 statt 5 Euro zu erhöhen. Der Vorschlag stößt in der Unionsfraktion aber auf Widerstand.
Wahlkampftour in Rheinland-Pfalz. Auch hier spricht man über das nicht enden wollende Hartz-IV-Thema. Doch die Bundeskanzlerin gibt keine Hoffnung auf ein schnelles Ergebnis.
Wenn die Verhandlungen noch ein bisschen dauern, dann schimpfen Sie nicht auf die Politik und dann hören Sie auch nicht auf die leichten Versprechungen, sondern dann geht es nämlich nicht um das Geld von Herrn Beck oder von mir oder sonst wem. Meine Damen und Herren, da geht es um Ihr Steuergeld.
So hatten sich das gestern bei einem Treffen in Berlin die Ministerpräsidenten Beck aus Rheinland-Pfalz, Seehofer aus Bayern und Böhmer aus Sachsen-Anhalt nicht vorgestellt. Sie, vorneweg Kurt Beck, wollen ein schnelles Ergebnis. Nach dem Treffen hieß es, eine Lösung sei nahe. 3 Euro mehr im Monat für Hartz-IV-Empfänger, die SPD zufrieden.
Was Kurt Beck und die Ministerpräsidenten jetzt erarbeitet haben, ist eine gute Grundlage für beide Seiten, sich zu verständigen ohne Gesichtsverlust.
Doch wie die Bundeskanzlerin, bremsen auch die Regierungsfraktionen in Berlin.
Ich wäre sehr dafür, dass auch der Bundestag und die Bundestagsfraktionen jetzt ihre Position abstecken. Und wir sollten uns dafür auch die entsprechende Zeit nehmen.
Ende März sind Wahlen in Rheinland-Pfalz. Und dafür könnten die Hartz-IV-Verhandlungen, die am Dienstag weitergehen sollen, wichtig sein.
Mit einem schnellen und für die SPD guten Ergebnis könnte Kurt Beck Punkte beim Wähler sammeln. Doch auch Union und FDP wollen nicht als Unterlegene dastehen. So könnten am Ende beide Seiten verlieren.
Die Lokführergewerkschaft GDL pocht auf einen eigenen Branchentarifvertrag und hat für die kommende Woche Warnstreiks angekündigt. Von Montag an müssen Bahnreisende mit Behinderungen rechnen. Die Gewerkschaft will, dass Lokführer bei der Deutschen Bahn und Kollegen bei Privatbahnen unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Die Verhandlungen darüber mit der Bahn und einigen Konkurrenzunternehmen hat die GDL abgebrochen.
Seit dem Morgen rollt ein Atommülltransport aus der stillgelegten Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe weitgehend ungehindert durch Deutschland. Zur Stunde fährt der Zug mit etwa 60 Tonnen radioaktivem Abfall durch Sachsen-Anhalt. Bei Halle musste der Castor-Transport etwa 1 Stunde außerplanmäßig halten. Atomkraftgegner hatten sich von einer Eisenbahnbrücke abgeseilt. Die Polizei nahm 4 Aktivisten in Gewahrsam. Der Atommülltransport soll noch in der Nacht das Zwischenlager Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern erreichen.
Bei der Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen konnte das ersatzgeschwächte deutsche Team heute im Mannschaftswettbewerb nicht um die vorderen Plätze mitkämpfen. Den Sieg sicherte sich Frankreich.
Die Grand Nation feiert Gold. Frankreich im Finale knapp besser als Österreich und somit Mannschaftsweltmeister. Taina Barrios, Anemon Marmoutot, Tessa Worley, Thomas Van der Raa und Cyprien Richard. Österreich jubelt dezent über Silber, denn Benjamin Reich erleidet im Viertelfinale in dieser harmlos aussehenden Szene einen Kreuzbandriss. Die WM ist für ihn vorbei. Die deutsche Mannschaft, angeführt von Felix Neureuther, schafft es bis ins Viertelfinale, scheidet gegen den späteren Weltmeister Frankreich aus. Der DSV muss dabei auf Kathi Hölzel, Viktoria Rebensburg und Maria Riesch verzichten. Die 3 stärksten Skinationen der Welt auf überfülltem Podest: Frankreich, Österreich und Schweden.
Die Lottozahlen: 3, 8, 11, 25, 30, 46, Zusatzzahl 14, Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel: 77, 3, 9, 0, 8, 1, 1, 2. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 761915. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 17. Februar.
Ein kleines Tief, das von Norditalien zum Balkan zieht, macht sich auch im Osten Deutschlands mit Regen und Schnee bemerkbar. Ansonsten bleibt es bei dem recht ruhigen und meist trockenen Wetter. Heute Nacht fallen stellenweise ein paar Tropfen oder Flocken. Vor allem im Norden und Westen ist der Himmel zum Teil klar und dort kann sich morgen nach Nebelauflösung auch hier und da die Sonne zeigen. Im Osten und Südosten fällt dagegen gebietsweise Schnee oder Regen, sonst bleibt es weitgehend trocken. Im Süden morgen schwacher, im Norden mäßiger und an der Küste teilweise frischer Wind aus Ost bis Nordost. Heute Nacht wird es fast überall frostig, nur an Rhein und Main 1 bis 2 plus Grade. Die Temperaturspanne reicht morgen von minus 2 Grad im Nordosten bis plus 9 Grad im Südwesten. Am Freitag und Samstag noch ähnliches Wetter. Am Samstagabend kommt dann im Südwesten Regen auf, der sich am Sonntag weiter ausbreitet. Örtlich ist auch Schnee dabei. Richtung Nordosten zwar viele Wolken, aber meist trocken.
Wir melden uns wieder um 23 Uhr mit den Tagesthemen. Heute mit Karin Mioska darin abgeschrieben, wie sich Dr. Guttenberg aus der Affäre zu ziehen versucht, und abgebrüht, die Irak-Lügen eines BND-Informanten.